Esther und ich freuen uns immer wieder, wenn wir bei euch sein können, freuen uns auf Gemeinschaft, nicht nur mit Jutta und Ebi, sondern auch mit euch anderen. Denke noch gerne an unsere Freizeit zurück, wo wir da, Haus Tanneck war das, glaube ich, ne? Zusammen, da hatten wir auch so ein paar Frauen studiert, ne? Da war doch was. Ja, ich hatte irgendwo in meinem Hinterkopf, dass ich schon mal was über Frauen gemacht habe bei euch und habe gedacht, naja, Brüdergemeinde, gut. Aber dass ich da eine ganze Serie darüber gemacht hatte, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Es waren ja alles Frauen aus dem Neuen Testament, die Jesus begegnet sind und was da so gelaufen ist. Und was wir von den Frauen an der Stelle lernen können. Heute Morgen möchte ich euch eine Geschichte aus dem Alten Testament mit hineinnehmen. Und zwar aus 2. Könige Kapitel 4. 2. Könige Kapitel 4, die Verse 1 bis 7. Und ich lese das mal vor. Ach nee, das mache ich gleich erst. Nehmt euch vorher noch so ein bisschen mit in die Geschichte, die sich ereignet hat, bis wir zu diesem Punkt da in 2. Könige 4 kommen. Nachdem das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten entkommen war und im von Gott verheißenen Land angekommen war, kam irgendwann dann mal bei ihnen der Wunsch auf, dass sie auch einen sichtbaren König haben wollten. Sie hatten da so in der Nachbarschaft geguckt, da war immer einer oben dran und das hat fantastisch ausgesehen. Und wenn der sagte, da geht's lang, dann wussten alle, da geht's lang. Und irgendwie haben die sich sowas gewünscht. Und dann gab es zuerst ein Königreich mit 3 Königen nacheinander, Saul, David, Salomo. Das hat so 120 Jahre lang ist das da gut gegangen. Von 1050 bis 930 vor Christus etwas ist das gewesen. Und dann gab es so ein paar Rivalitäten. Und dann hatten wir mal nach dem großen König Salomo, fiel alles in sich zusammen. Da war nicht mehr eine Einheit da in diesen 12 Stämmen. Und dann gab es das Nordreich Israel von 930 bis 723. Das hat also circa 200 Jahre etwa überdauert, bis es gefangen genommen wurde, in die Knechtschaft geführt wurde. Und dann das kleinere Südreich Juda von 930 bis 583. Immerhin 350 Jahre etwa haben die das ausgehalten. Und die Könige, das waren Leute, die nach außen hin politisch entsprechend was dargestellt haben. Aber wenn es darum ging, die Beziehung zu Gott zu gestalten, haben diese Könige danach das gar nicht mehr so wahrgenommen, sondern das waren dann tatsächlich Propheten, ob das der Samuel gewesen ist, der Nathan, der Elia, der Elisa und dann hinterher noch eine ganze Reihe mehr. Was hatten die für eine Aufgabe, diese Propheten? Die sollten geistlich beraten, und zwar nicht nur den König, sondern im Grunde genommen das ganze Volk. Sie sollten korrigieren, wo was nötig wurde zu korrigieren. Sie sollten das Ruf in die Nachfolge Gottes rufen. Sie sollten das Volk in die Nachfolge Gottes rufen. Und dazu haben dann die Propheten tatsächlich auch eine Ausbildung von weiteren Propheten angefangen, so eine sogenannte Schule. Wir befinden uns in 2. Könige 4 im Nordreich. Zur Zeit des Königs Joram. Der war wie sein direkter Vorgänger Ahasja ebenfalls Sohn von Ahab und Isabel. Klingelt da was? Das waren ja so ganz besondere Kameraden. Ne? Die hatten den Götzendienst in Israel massiv gefördert, vor allen Dingen durch die Isabel, die ihre eigenen Götzen von zu Hause mitgebracht hatte und in Israel entsprechend salonfähig gemacht hat. Und mit denen hatte der Prophet Elia zu tun. Elia war dann am Ende seines Lebens mit einem feurigen Wagen von Gott quasi in den Himmel geholt worden. Was für ein Abgang. Was für ein Abgang. Stellt man sich mal nur plastisch vor. Und Elisa, sein Schüler und Freund, wurde der von Gott berufene Nachfolger im Amt des Propheten. In 2. Könige 3 lesen wir so die erste große Bewährungsprobe von Elisa. Da hat er nämlich einem Bündnis geholfen, einem Bündnis von den Königen vom Nordreich, vom Südreich, also von Israel und Juda und dann auch den Edomitern. Die haben sich zusammengetan. Warum? Die Moabiter haben Stress gemacht. Und dann gab es tatsächlich einen Sieg, einen militärischen Sieg gegen diese rebellierenden Moabiter. Also groß eingeführt, persönlich von Elia eingesetzt, und dann von Gott auch öffentlich bestätigt und dann interessanterweise nicht nur im Rahmen von Israel, sondern deutlich darüber hinaus. In 2. Könige 4 finden wir jetzt allerdings eine Geschichte, die gar nicht so sehr mit der ganz großen Bühne zu tun hat, sondern die Geschichte der Witwe eines der Schüler der Propheten, also eines dieser Männer, die von Elia wahrscheinlich noch ausgewählt worden waren und die dann in dieser Schule der Propheten bei ihm mitgelaufen sind. Und wir sehen in dieser Geschichte, um die es heute Morgen geht, dass Gott sich um seine Leute kümmert, wenn sie in Not sind. Er versorgt. Und dazu lese ich jetzt den Text. Die Witwe von einem der Prophetenjünger rief Elisa um Hilfe an. Mein Mann ist gestorben und du weißt, dass er Jahwe treu gedient hat. Nun ist der Gläubiger gekommen und will für das Geld, das wir ihm schulden, meine beiden Söhne als Sklaven mitnehmen. Elisa erwiderte, was soll ich für dich tun? Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr im Haus als nur ein klein wenig Öl, erwiderte sie. Dann geh und leih dir von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Dann geh ins Haus, schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen ab und gieß das Öl in die Gefäße. Wenn eins voll ist, stell es beiseite. Und sie machte es so und schloss die Tür ab. Dann reichten die Jungen ihr die Gefäße und sie goss ein. Als alle Gefäße voll waren, sagte sie zu dem einen Jungen, gib mir noch eins. Es ist keins mehr da, sagte er. Da hörte das Öl auf zu fließen. Und die Frau ging zu dem Mann Gottes und berichtete es ihm. Und der sagte, nun geh, verkaufe das Öl, bezahle deine Schulden. Von dem, was übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Soweit die Geschichte. Was für eine tolle Geschichte. Eine großartige Geschichte mit lebensverändernden Schätzen darin. Und ich hoffe, dass wir für uns heute Morgen auch so einen lebensverändernden Schatz entdecken. Wir könnten natürlich sofort zur Handlung der Geschichte kommen, aber irgendwie hat mich fasziniert, wie diese verschiedenen Personen in der Geschichte diese Story ausmachen. Und ich war so gefesselt von diesen Personen in diesem Abschnitt, deswegen ist mein Plan heute Morgen, dass wir uns diese Personen mal ein bisschen genauer anschauen und von den Personen lernen, was da an Lektionen so drin steckt. Die Geschichte entsprechend auch so zu entschlüsseln. Und ich stelle die vor, nacheinander, wie sie im Text vorkommen. Dass zuerst der verstorbene Ehemann, identifiziert als einer der Söhne der Propheten, heißt es in manchen Übersetzungen, einer der Schüler der Propheten, der war jedenfalls in dieser Gruppe von Männern, die von Elia und dann später von Elisa ausgebildet wurden, um später Propheten zu sein zu werden. Die zweite Person, die ich mit euch anschauen möchte, ist die Witwe, klar. Die sich Elisa mit so zu Herzen genommen hat und die zu ihm gegangen ist und wo die sich in diesem besonderen Dilemma befindet und was sie da dann dabei entdeckt. Dann die dritte Person, ganz klar auch Elisa. Elisa, dieser Prophet, scheint in diesem Abschnitt des Buches der Könige die Hauptfigur zu sein. Also das ist der in jeder der Geschichten entsprechend natürlich vorkommt. Erste Person, dieser tote Sohn eines Propheten oder ein Prophetenschüler. Wir beginnen mit diesem namenlosen Mann. Ist euch das schon aufgefallen? Kein Name wird genannt. Elisa, der Name wird genannt. Von dem Mann, der Name wird nicht genannt. Von der Frau auch nicht. Ist anscheinend nicht so wichtig. Eine der Frauen, der Söhne der Propheten, rief Elisa zu, dein Diener, mein Mann, ist gestorben. Du weißt, dass dein Diener den Herrn fürchtete. Jetzt kommt der Gläubiger, um meine beiden Kinder als seine Sklaven zu nehmen. Vielleicht so drei Beobachtungen zu dem Mann. Das erste ist, er war ein Diener Gottes in dieser Schule der Propheten. Er gehörte dieser Schule an. Warum hat Elia damals diese Schule angefangen? Der musste eine Lücke füllen. Denn es gab viel zu wenige Reichsgottesmitarbeiter, würden wir heute sagen. Oder früher, so vor 50 Jahren gesagt haben. Heute sagen wir da irgendwie anders. Ne? Und warum waren da so wenige? Ahab und Isabel, ihr erinnert euch, da war was. Die hat versucht, entsprechend die Gottesdiener zu dezimieren. Und das ist ihr ja auch, was die Zahl angeht, entsprechend gelungen. Elia hatte sich damals verpflichtet, als er diese Prophetenschüler angenommen hat, ihren Glauben zu fördern und ihnen beizubringen, wie man die Schrift erforscht, das, was sie von Gott wussten. Und nach der Wagenfahrt in den Himmel hat Elisa diese Schule übernommen und er kannte offensichtlich diesen Mann in der Geschichte. Die Witwe nennt ihren verstorbenen Ehemann deinen Diener, sagt sie zu Elisa, dein Diener. Also, ein Mann, der sich entschieden hatte, dem Herrn in einer Zeit des Abfalls zu dienen. In einer Zeit, wo es nicht en vogue war. Nur ein Überrest von Propheten ist übrig und diese haben auch teilweise einen ziemlich hohen Preis dafür bezahlt, dass sie in diese Schule eingestiegen sind. Sie waren von der Königin Isabel gejagt und teilweise eben abgeschlachtet worden. Hier haben wir einen Mann, der bereit war, einen hohen Preis zu zahlen, seiner Berufung zu folgen und Gott als Prophet zu dienen. In diesen Riss einzutreten, der entstanden war, weil da so viele von den Propheten umgebracht worden waren. Das war ein Job, der nicht unbedingt einen guten Ruf genoss und der ziemlich sicher auch nicht besonders gut bezahlt war. Keine günstigen Umstände. Das sagt was aus über den Menschen, wenn man bereit ist, da sich einer solchen Schule anzuschließen. Das sagt was aus darüber, was der für ein Herz dafür hatte, für sein Volk einzutreten, für Gott für sein Volk einzutreten, vor Gott für sein Volk einzutreten. Also das war das Erste. Das Zweite, was auffällt, die Frau sagt, er fürchtete den Herrn. Ist das nicht automatisch? Wenn einer sowas macht? Menschen mögen engagierte Schüler der Bibel sein, im Vollzeitdienst tätig sein, aber das bedeutet nicht automatisch, dass sie den Herrn fürchten. Sonst würde das hier nicht extra als betonte Sache stehen. Unser namenloser Prophet hatte eine besondere Eigenschaft als Diener Gottes. Er fürchtete den Herrn. Es ist offensichtlich möglich, in den Dingen Gottes aktiv zu sein, ihn aber gleichzeitig nicht zu fürchten. Wenn ein Mensch Gott fürchtet, dann lebt sie eine Ehrfurcht, die von Herzen kommt, die sich absolut und tief danach sehnt, Gott zu gefallen, ihn zu ehren. Alles andere ist zweitrangig. Es war offensichtlich, dass unser Prophet in dieser Hinsicht echt war. Es muss Familie und Freunde eigentlich tief verletzt haben, dass er so früh in die Ewigkeit abberufen wurde. Jemand, der bereit ist, Gott so zu dienen, dass alle Leute sehen, der hat sein Herz komplett an Gott gehängt. Der ist ein Riesenvorbild. Und dann geht der. War bereit, und das ist die dritte Beobachtung, für Gott zu leiden, sein Leben dafür einzusetzen. Er ist gestorben. Wir wissen nicht, ob das ein Unfall war, ein Angriff, eine Krankheit oder irgendwas anderes. Was wir aber sagen können, wenn man dem Herrn dient und Gott fürchtet, bedeutet das nicht, dass Gott dann quasi im Austausch zu unserer eigenen richtigen inneren Einstellung uns beschützt und uns vor schmerzlichen Episoden in unserem Leben bewahrt. Das heißt aber auch nicht, von der anderen Seite betrachtet, dass Schmerz und Tod ein Zeichen dafür sind, dass jemand kein liebevoller Anhänger Gottes gewesen ist. Also das ist erstmal nur eine Bestätigung. Er war bereit und er hat dann einen Preis gezahlt. Als dieser Sohn des Propheten starb, hinterließ er keinen nennenswerten Reichtum. Wir wissen nicht, ob die Schulden, die die Familie hatte, sich vor seinem Tod oder nach seinem Tod angesammelt haben. Aber alles, was im Rahmen unserer Geschichte übrig blieb, war ein kleines Ölgefäß. Ein Fläschchen steht da. Flakon. Also nicht ein Krug oder sowas, sondern nur ein ganz kleiner Überrest ist da geblieben. Nur so ein ganz letztes bisschen. Und als ob das nicht genug ist, lesen wir von diesem Gläubiger, der dann plante, die beiden Kinder der Familie als Sklaven zu nehmen, damit die Schulden bezahlt werden. Und das fühlt sich irgendwie falsch an, oder? Moralisch auf jeden Fall. Aber es war auch geistlich falsch. Wenn wir 3. Mose, Vers, Kapitel 25, so ab Vers 39 lesen, da heißt es, wenn euer Bruder unter euch mittellos wird und sich euch verkauft, dürft ihr ihn nicht zur Sklavenarbeit zwingen. Lasst ihn als bezahlten Mitarbeiter oder vorübergehenden Bewohner bei euch wohnen. Er könnte bis zum Jubeljahr für dich arbeiten. Also was stimmt nicht an unserer Geschichte, die wir gelesen haben? Nach dem Gesetz von Mose ist es nicht erlaubt, Schuldner als Sklaven zu nehmen. Und dieser Gläubiger offensichtlich fürchtete weder Gott noch das Gesetz und er zeigte auch dieser Familie nicht einen Respekt gegenüber, dass die Familie, der Vater der Familie bereit war, ganz Gott zu dienen. Was für eine Situation. Und dann die zweite Person, die hier auftaucht, oder die ich heute Morgen mit euch behandeln möchte, ist die seine Ehefrau, die Witwe. Was fällt euch so als erstes auf, wenn er sich das vor Augen hält, wie sie mit dieser Situation umgegangen ist? Ihr dürft mitreden. Ja, sie stellt sich zur Wahrheit, zu den Fakten, zu den Tatsachen. Gut, ja. Was noch? Da ist eine Verzweiflung drin, genau, eine ziemliche Verzweiflung. Ja, genau. Also was mir auffällt an dieser Frau ist, die fühlt sich nicht bitter. Sie kommt nicht bitter rüber, als geschlagen vom Schicksal oder sowas, sondern sie ist nicht bitter gegenüber ihrem Mann, da kommt nichts in diesen Zeilen durch. Auch nicht bitter gegenüber Gott. Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat er nicht einen der bösen Propheten genommen? Also es war aus meiner Sicht nicht nur der Ehemann, der Gott fürchtete, sondern auch seine Witwe. Kein Wort der Bitterkeit kommt über ihre Lippen. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Eine zweite Sache hat jemand von euch eben auch gerade gesagt, die hat ihren Glauben praktiziert. Die hat sich an Gott gewandt in ihrer Not, wusste, an wen sie sich wendet. Und sie ist dann zum Sprachrohr Gottes, zum Elisa gegangen. Wir wissen nicht, wie viel Bibelwissen sie hatte, aber sie folgte einer Anweisung und dem Versprechen, was wir in 5. Mose 22 lesen, wo es ab Vers 22 heißt, du darfst keine Witwe oder ein vaterloses Kind schlecht behandeln. Wenn du sie schlecht behandelst, werden sie sicher zu mir schreien und ich werde ihren Ruf sicher hören. Ich finde es eine echt bemerkenswerte Frau. Eine, die gute Wege kennt und gute Wege geht. Und sie wendet sich dann an den Elisa und das ist so der dritte Haupthandelnde in unseren Versen. Da heißt es in Vers 2, da fragte Elisa sie, was kann ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Und sie sagte, deine Dienerin hat nichts im Haus außer einem kleinen Krug Öl. Erst was mir bei Elisa auffällt, der fackelt nicht lang. Das finde ich gut. Der zögert nicht und überlegt und macht da eine dicke Sitzung mit seinen anderen Prophetenschülern, was können wir jetzt tun und, sondern der fragt einfach, was hast du im Haus? Er merkt, da ist was dringend nötig. Ich muss eingreifen, Gott muss eingreifen. Und dann fragt er, was hast du zu Hause? Erinnert mich so ein bisschen an... Wie war das bei Mose? Was hast du in deiner Hand? Das bisschen, was Mose in seiner Hand hat, Stock, Stab, den man so als Hirte, den er 40 Jahre lang gebraucht hatte, um seine Schafe da zu führen. Da war, ich weiß nicht, was, ob der sauber war oder sonst etwas, egal. Sah vielleicht auch nicht besonders schön aus, aber Gott hat das, was der Mose in der Hand hat, auf eine ganz besondere Art und Weise benutzt. Und hier sagt der Elisa zu der Frau, was hast du denn noch? Was kannst du denn noch einbringen? Und dann war das sowas Geringes, sowas Kleines. Diese Dringlichkeit, mit der der Elisa da einsteigt, finde ich genial. Er ist nicht nur ein Prophet, der vor Königen steht und ihnen öffentlich hilft, er ist auch bereit, einer Witwe im Verborgenen zu helfen. Kein großes Aufhebens drum zu machen. Er sucht nicht eine große Bühne, die Anerkennung der Massen, war bereit, jemanden zur Seite zu stehen, der ignoriert, versteckt und eigentlich gedemütigt wurde von der ganzen Nachbarschaft. Dann habe ich mich natürlich gefragt, wie ist das denn bei mir mit meinem Dienst? Habe ich da vom Elisa ein bisschen was kann ich denn von dem abgucken? Diene ich nur, wenn wir mit einer Belohnung rechnen können? Also verzeiht mir bitte den Ochsen vorher. dienen wir nur, wenn wir mit einer Belohnung rechnen können? Zum Beispiel in Bezug auf unseren Ruf, wir kommen entsprechend groß raus, eine Finanzspritze oder vielleicht ein bisschen mehr Einfluss, der sich daraus ergibt? Ich glaube, ein solches Denken, eine solche Motivation sollten wir lieber gleich in die Tonne kicken. Nein, wir sollen und wir wollen bereit sein, auch denen zu dienen, die in unserer Zeit übersehen werden. Und das ist wichtig, uns den Menschen zuzuwenden und das im Verborgenen. Wer ihnen dient, dient unserem Herrn Jesus. Was hat Jesus gesagt? Ganz genau. Ja. Wann haben wir das? Ist mir gar nicht aufgefallen. Und Jesus sagt ihnen, ja, da habt ihr mir gedient. Wenn ihr einem der Geringsten da was gegeben habt. Wer ihnen dient, dient dem Herrn Jesus. Wer war der erste Mann im Alten Testament übrigens, der diesen Titel Mann Gottes bekommen hat? War auch der Mose. 5. Mose 33, am Ende seines Lebens, dies ist der Segen, den Mose, der Mann Gottes, den Israeliten vor seinem Tod gab. Am Ende des langen Lebens, 40 Jahre am Hof Pharaos, 40 Jahre alleine in der Wüste, dann klar mit der kleinen Familie und dann 40 Jahre als Leiter des Volkes Israel. Und am Ende seines Lebens, am Ende seines großen Dienstes mit 120 bekommt er diesen Titel. Ab 2. Könige 4 lesen wir mehrmals, dass Elisa diesen Titel Mann Gottes erhielt. Tatsächlich häufiger als jede andere Person im Alten Testament, von der wir lesen. Und wo fängt das an, dass er als Mann Gottes identifiziert wurde? Nicht in Kapitel 3, sondern hier in Kapitel 4. Vers 3, dann sagte er, geh, leih dir die leere Behälter von allen, von all deinen Nachbarn, und nimm nicht zu wenige. Geh dann hinein, schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen und gieße Öl in alle diese Behälter. Und leg dann die vollen Behälter zur Seite. Ein paar interessante Beobachtungen, die mir aufgefallen sind. Was sollte sie tun? Sich Gefäße ausleihen. Hatte sie nicht schon genug Schulden? Jetzt soll sie noch losgehen und sich mehr leihen. Wer wäre bereit, einer Frau, die im Grunde genommen pleite ist, noch was zu leihen? Und dann sollen das leere Gefäße sein. Entschuldigung, war das nicht ihr Problem, dass sie lauter leere Gefäße hatte, dass da nichts mehr übrig war? Und jetzt wird ihr gesagt, sie soll noch mehr Leere zu ihrer Leere hinzufügen. Und dann nicht nur ein paar, sondern im Grunde genommen von jedem Nachbarn. Manchmal kann man so den Eindruck gewinnen, dass Gottes Gebote so kontraintuitiv sind. So gegenüber dem, was wir denken, was jetzt nötig und richtig wäre. Das Dumme ist, wir kennen schon das Ende der Geschichte, deswegen sind wir da gar nicht drin, wie die Frau sich gefühlt haben muss. Und dann Gefäße bei den Nachbarn zu sammeln, die genau wussten, wie es bei ihr stand, das ist eine harte, eine demütigende Arbeit. Von Haus zu Haus zu gehen und dann die Gefäße alle ins eigene Haus zu schleppen, wenn sie dann welche bekommen hat. Sammle Gefäße. Gott war bereit, dieser Frau zu helfen, aber er rief sie auf, Teil am Prozess dieses Wunders zu sein. Wenn wir Gott bitten, etwas zu bewegen, müssen auch wir bereit sein, uns zu bewegen. Gottes Kraft ist darauf ausgelegt, gemeinsam mit unserer Beteiligung Dinge zu verändern. Wenn immer es eine Krise gibt, ein Bedürfnis, bei dem wir Gott um Hilfe bitten, müssen auch wir bereit sein. Bereit sein zu beten, zu loben, zu planen, zu suchen, zu senden, zu empfangen und auch Schweiß zu lassen, hart zu arbeiten. Vielleicht mal so als kleine Randnotiz, studiert mal die Wunder im Neuen Testament. Da ist es ganz häufig genauso, dass erst dann, wenn Leute bereit waren, Schritte zu gehen, dass dann das Wunder passiert ist. In unserer Geschichte sehen wir, sie arbeitete und dann, und deswegen in Klammern, erst dann kam Gott, um ihr zu helfen. Also, sie ist hingegangen, Vers 5, nachdem sie die Tür hinter sich und ihren Söhnen geschlossen hatte, brachten sie ihr dann weiterhin Behälter und sie goss ein und goss ein und goss ein. Warum sollte sie eigentlich die Tür schließen? Wird uns nicht explizit gesagt. Ein wahrscheinlicher Hauptgrund ist, sie zu schützen. Sie war zu diesem Zeitpunkt ziemlich verletzlich. Denk nur an ihren Gläubiger. Niemand sollte sie weiterhin ausnutzen können. Aber eine andere Lektion ist, glaube ich, auch absolut klar. Gott vollbringt Wunder häufig hinter verschlossenen Türen. Gott ist am Handeln, ohne dass ich das mitkriege, ohne dass ich das weiß, ohne dass der Nachbar das vielleicht mitkriegt. Stell dir einfach mal nur vor, diese Situation. Die Jungen helfen ihr, das Öl fließt, läuft über. Und ich bin sicher, das war das beste Öl der Welt, was es gibt. Kein billiges Zeugs. Also wie bei dem Wein bei der Hochzeit zu Kana. Wenn Gott was macht, dann macht er das richtig. Dann kommt das beste Öl dabei raus. Ein Gefäß nach dem anderen wird gefüllt, während der Nachbar vielleicht Rasen mäht oder auf der faulen Haut liegt, jemand anders Wäsche macht, direkt um sie herum. Die haben sich vielleicht gefragt, was will die Frau, dass die da diese leeren Gefäße da sammelt, aber keiner hat es mitgekriegt. Warum? Die Tür war zu. Weiß nicht, wenn es um Wunder geht, die wollen wir ja alle erleben, oder? Jeder von uns wäre ja super gern dabei, wenn mal so richtig was scheppert. Ne? Also wenn Gott so richtig gewaltig was tut. Da dabei zu sein, vorne in der ersten Reihe zu sitzen. Ich meine, Eber, du bist der Einzige, der heute Morgen in der ersten Reihe sitzt. Du hast vielleicht die Chance dabei, ne? Also, wie auch immer. Mach doch mal, ne? Ganz genau. Wir wollen dabei sein, wenn irgendwas Spektakuläres passiert. Wisst ihr was? Wir haben eine ähnliche Einladung, wie die Witwe sie gehabt hat. Was sagt Jesus in Matthäus 6? Am Anfang des Kapitels, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und mach die Tür zu. Was sollten wir tun? Wenn wir bereit sind, Zeit zu investieren, hinter verschlossener Tür die Arbeitslisten beiseite zu legen und uns auf Gott selber zu konzentrieren, verspricht er, dass er uns belohnen wird. Lies mal den zweiten Teil davon, Vers 6, Matthäus 6. Es bewegt unseren Vater im Himmel, wenn wir uns an den stillen Ort zurückziehen, auf ihn hören, mit ihm reden. Und eine Schlussfolgerung daraus, wenn unser Handeln mit Gott nur öffentlich stattfindet, verpassen wir die vielen Wunder, die Gott hinter verschlossener Tür tun möchte. Und das wahrscheinlich größte Wunder dabei ist, dass wir die Chance bekommen, Gott persönlich zu begegnen. In seiner Gegenwart zu sein. Das ist das, was bei uns ein tiefes Vertrauen auslöst, wenn wir von Gott direkt angesprochen werden. Das ist das, wo er uns verändert. Das ist das, wo er uns Kraft auch zur Veränderung gibt. Nicht bei dem unbedingt, was im Kopf passiert, sondern in dem, was wir persönlich in der Begegnung mit ihm erleben. Vers 6, als diese Gefäße voll waren, sagte die Witwe zu ihrem Sohn, bring mir noch einen weiteren Behälter. Und dann sagte der Junge, nada, ist nichts mehr. Und da hörte das Öl auf zu fließen. Und stell dir mal vor, du wärst jetzt anstelle dieser Witwe in deinem Häuschen hinter verschlossener Tür und überall stehen Gefäße. Und überall schimmert diese goldene Oberfläche von dem Öl, alles ist voll. Und sie beginnen zu begreifen, vielleicht darf ich das hier mal so sagen, ich habe im Lotto gewonnen. Also, sowas Gigantisches hat sie ihr ganzes Leben nicht mitbekommen. Und in der Situation, wo sie am Tiefpunkt eigentlich war, da macht Gott mit mal die Schätze oder seine Himmelskammer auf und gibt ihr Schätze, die sie gar nicht begreifen kann, wie viel das ist. Nehmen wir mal an, du hättest im Lotto gewonnen. Wen würdest du als erstes anrufen? Wem würdest du als erstes davon erzählen? Was wäre dein nächster Schritt? Vers 7, diese Frau ist bemerkenswert. Sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes. Also bevor sie irgendwelche anderen Geschichten gemacht hat, wendet sie sich mit diesem Riesengeschenk und dem, was sie da bekommen hat, was ja von Gott kam, wieder an den Mann Gottes und sagt, und der sagt ihr dann, okay, wahrscheinlich ganz offensichtlich auf die Frage, was soll ich denn jetzt damit machen? Geh hin, verkauf das Öl, begleich deine Schulden, du und deine Söhne, ihr könnt von dem Rest leben. Es ist ja üblich, nach Gott zu rufen, wenn es uns schlecht geht. Aber als erstes zu Gott zu gehen, wenn es gut gelaufen ist, hier haben wir diese Witwe, die in ihrem Wohlstand weiterhin Gott um Hilfe bittet, sich zuerst an ihn wendet, genauso wie sie es auch in ihrer Armut getan hat. Hat mich so ein bisschen erinnert auch an die Geschichte der 10 Aussätzigen, von denen kam einer zurück, um Danke zu sagen. Und sie ist diese eine, die sofort sich direkt wieder an Gott wendet und Danke sagt und fragt, was soll ich denn jetzt damit machen? Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Also ich wüsste sofort, was ich damit machen wollte, aber okay. Ich habe ja auch die Geschichte schon bis zum Ende gelesen. Eine Folgerung für mich daraus ist, was wir von der Witwe lernen können, ich muss es zur Priorität machen, nicht nur mit meinen Bitten mich direkt an Gott zu wenden, sondern auch mit meinem Lob hinterher. Die Augen dafür aufmachen und Gott sofort Danke zu sagen. Was sagt Elisa, was sagt Gott dieser Frau, was soll sie mit ihrem neuen Reichtum machen? Begleich deine Schulden. Das ist das Erste, was er ihr sagt. Das ist ein toller Rat. Was sagt Paulus in Römer 13, Vers 8? Schulde niemandem was. Guter Rat. Bezahl deine Schulden und dann lebe von dem Rest mit deinen Söhnen. Jetzt verbinde diese Aussage mal mit ihrer Treue und dem Gehorsam gegenüber den ersten Anweisungen des Propheten. Sie hat die komplett befolgt. Was, wenn sie sie nicht komplett befolgt hätte? Was, wenn sie vielleicht nur die Hälfte der Gefäße sich geliehen hätte? Wenn sie gedacht hätte, oh, das muss jetzt aber reichen für Gott. Sie hätte vielleicht ihre Schulden begleichen können, aber sie hätte den Überfluss verpasst. Weil sie gehorsam gewesen war, half ihr Gott nicht nur aus dem Dilemma heraus, sondern er sorgte auch dafür, dass sie später nicht wieder reinfiel in dieses gleiche Dilemma. Was ist die Lektion so für uns? Ich glaube, wir sehen hier die Bedeutung von komplettem Gehorsam. Manche Menschen begnügen sich mit einer teilweisen Hingabe an Gott und verstehen nicht, dass sie im Grunde genommen sich selbst den vollen Lohn, den überquellenden Segen rauben. Was für eine Geschichte. Da steckt eine Menge drin, wo wir uns andocken können. Was können wir, was kann ich für meinen Glauben, für meine Nachfolge daraus lernen? Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir lernen, die Augen dafür aufzumachen, was Gott heute tut. Denn er ist genauso wie damals auch heute gnädig, barmherzig. Er segnet im Überfluss, wenn seine Kinder zu ihm rufen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir die kleinen und auch die großen Wunder in unserem Leben entdecken lernen. Und dann mit anderen teilen, uns gegenseitig ermutigen. Dass es dann auch wichtig ist, gemeinsam für die aktuellen und manchmal auch dringenden Bedürfnisse unseres Lebens beten. Nicht nur persönlich, sondern vielleicht dann auch in der Gemeinde. Gemeinsam vor Gottes Thron damit gehen. Und dann, wenn wir diese Wunder, diese kleinen und die großen entdeckt haben, erlebt haben, selber dabei gewesen sind, Gott für seine Antworten loben. Und zwar für beide, für die, die er bereits gegeben hat und auch für diejenigen, die er in seinem perfekten Plan zu seiner Zeit in der Zukunft auch beantworten wird. Das Erste also, Augen auf, Sinne schärfen für das, was Gott heute im Kleinen und im Großen tut. Ein Zweites, was ist eigentlich die Hauptaufgabe für uns Christen untereinander? Was sagt das Neue Testament? Und auch das Alte übrigens. Wir sollen Gott lieben und den Nächsten. Ja. Liebe ist der entscheidende Punkt. Liebe, die sich praktisch zeigt. Liebe, die durch Gottes Eingreifen in unser Leben, in unser eigenes Herz ausgegossen ist. Liebe, die eine Menge von Sünden zudeckt. Liebe, die die extra Meile geht. Liebe, die sich nicht um sich selbst dreht, sondern Liebe, die das Beste des anderen sucht. Ich habe eben angefangen, Römer 8, Vers 13, schuldet niemandem etwas. Der Vers geht weiter. Außer einander zu lieben. Denn wer einen anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Bleibt niemandem etwas schuldig. Und die dritte Lektion ist, glaube ich, das ist die große Lektion unserer Geschichte heute Morgen. Schenk Gott dein tiefes Vertrauen und deine ganze Hingabe. Nicht nur deine halbe. Er versorgt dich, er trägt dich, er gibt dir Zukunft. Was für eine Geschichte. Und ich nehme an, dass bei euch auch einiges an Gedanken noch dazugekommen ist. Können wir hinterher gerne drüber reden, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir jetzt beten. Herr, wir danken dir,